Genau, jetzt gehen wir das erste Bild. Ja, wir leben ja in unsicheren Zeiten. Manche sagen ja auch gefährliche Zeiten. Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland, so sagen die Medien, seien schon über 100.000 zum heutigen Zeitpunkt. Viele sind verängstigt, zumindest verwirrt, und die meisten auch ohne eine klare Einschätzung der Lage. Und dann jetzt auch nochmals eine neue Variante. Zeiten der Verwirrung. Es sind auch Zeiten der Zerrissenheit und des Streites. Und ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Ich habe es leider auch erleben müssen, auch Zeiten der Trennungen. Eine gewisse Cancel Culture, wie man das auf Neudeutsch, Englisch sagt, auch unter den Frommen im Lande, dass man auch mit seiner Entscheidung und seiner Ansicht nicht stehen gelassen wird, egal auf welcher Seite. Cancel Culture, nein, nur so wird gedacht. Und da entstehen Trennungen. Ja, eine Lösung wäre wirklich doch gut. Eine sehnlichst erwartete Erlösung wäre doch so eine Pille, oder? Eine Pille, die einfach schützt, die heilt, die Sicherheit gibt. So etwas wäre eine Art messianische Pille vielleicht. Eine Pille, die die alten guten Verhältnisse zurückbringt, nach denen sich viele von uns ehrlicherweise und auch richtigerweise sehnen. Immer wieder merke ich, erwarten wir die Lösung von Problemen von anderen Menschen und nicht von Gott selber. Die einen erwarten die Lösung von der Politik, andere von der Wissenschaft und wieder andere von den eigenen Überzeugungen und dem tatkräftigen Einsatz. Nicht, dass es alles falsch wäre. Natürlich können wir tun, was wir tun können. Aber die Frage ist doch, worauf setzen wir letztlich unser Vertrauen? Heute beginnt das neue Kirchenjahr. Trotz unserer Dauerbeschäftigung mit diesem Thema, was uns ja alle umtreibt, mehr oder weniger uns aufgedrängt wird, wie immer man das empfindet. Aber die Zeit schreitet weiter, die Zeit schreitet weiter und wir sollten das nicht verpassen. Das neue Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent, die Zeit der Erwartung auf den Messias. Jetzt in dieser zweiten Adventszeit in der Pandemie könnten wir ja mal Folgendes versuchen. Wir könnten ja wenigstens die vier Adventssonntage nutzen, um einmal auf die ganz, ganz andere Stimme zu hören. Ich habe gemerkt, auch im Gespräch mit Gläubigen, jeder liest so seine Quellen, aber das Wort Gottes fällt unter den Tisch. Es wird weniger vielleicht Bibel gelesen, sondern viel mehr Medien, was so um uns herum alles gesagt wird. Vielleicht ist das auch Ihre Beobachtung, eure Beobachtung. Hören wir doch mal ganz neu auf diese Stimme, auf dieses Hello from the other side. So wie Adele das singt, dieses Hello. Die Stimme von der anderen Seite der weltumspannenden Wirklichkeit. Gottes Stimme. Die Stimme dessen, der diese Welt geschaffen hat. Und der auch uns geschaffen hat. Er ist ja nach wie vor da. Und der diese Welt jede Sekunde trägt und erhält. Es gab viel schlimmere Zeiten in der Geschichte als das, was wir jetzt erleben, wenn man das in den Vergleich mal vielleicht hineinstellt. Und Gott ist nach wie vor da. Er bewahrt auch uns und leitet uns. Und er wird diese Welt auch ihrer Bestimmung zuführen, garantiert. Sein Plan geht auf am Ende. In einer allumfassenden Erlösung und Befreiung. Ja? Und auch für uns persönlich hat er auch eine ewige Heimat, die er bereithält. Unser Leben hier ist ja nur ein Teil, sag ich jetzt mal, unseres Lebens. Lasst uns einfach Zeit nehmen in der Adventszeit, dass wir diese Stimme nicht verpassen. Und dann hören wir doch einmal hinein in den Wochenspruch. Ebo, du hattest das schon erwähnt, Zacharja 9, 9 bis 10, dieser Wochenspruch, der verkürzt da ist, aber wir lesen jetzt einfach mal Zacharja 9, 9 bis 10, hier aus der Luther-Bibel 2017. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Jetzt wechselt wieder der Sprecher hier in der Übersetzung, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom, Euphrat ist damit gemeint, bis an die Enden der Erde. Zacharja Kapitel 9, das sind einige der letzten Worte in der hebräischen Bibel. Auch speziell in der Anordnung der Bücher, wie wir sie kennen. Es ist ein prophetischer Ausblick, eine Ansage mit Hoffnung. Und danach war dann Schluss mit dem Reden Gottes. Erst 400 Jahre später setzt Gottes Reden wieder ein. Denn nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt und durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Dieser Sohn ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Hebräer 1. Recht tröstlich auch in unserer Situation. Er trägt alles durch sein Allmachtswort. Also das Wort Gottes wurde dann Mensch inmitten von Gottes geliebtem Volk Israel. Nach dieser langen Zeit. Und das Wort wurde Fleisch und nahm Wohnung, zeltete unter uns. Und wir, so sagt Johannes, haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohn vom Vater verliehen wird. Eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte Herrlichkeit. Also bis der Messias kam für Israel, dauerte es damals fast ein halbes Jahrhundert. Jahrtausend, 400 Jahre. Vieles ist in diesen Jahren geschehen. Vielleicht ganz kurz kann man das skizzieren, nachdem das Reden Gottes aufhörte, der zweite Tempel, der Zerubabel-Tempel, stand in Jerusalem, ein kleines Haus. Das Volk Israel musste wieder zurückkehren zum Glauben. Vieles musste neu erlernt werden. In diesen 400 Jahren entstand, so kann man sagen, ein gewisses hellenistisches Judentum. Ein Judentum, was sich verband auch mit der Philosophie der Zeit, griechisch sprechend, und was wir dann als Ergebnis auch in dieser Zeit haben, ist eine Bibelübersetzung in die griechische Sprache, aus dem Hebräischen in die griechische für die vielen Juden in der Diaspora, die sogenannte Septuaginta. Das ist ein Ergebnis. All das geschieht, wird nicht begleitet von Propheten, wird nicht begleitet von Gottes Auftrag, aber es entsteht. Und wir werden sehen und sehen dann auch, wie die neutestamentliche Gemeinde sozusagen daran anknüpft. Es entstehen viele Gemeinden außerhalb von Israel. Später kommt Alexander der Große mit seinem starken Pferd und seinem Heer und erobert auch das kleine Land Israel. Juden dürfen ihre Religion noch ausüben, aber die Nachfolger Alexander des Großen machen damit Schluss. Sie zwingen Juden auch zu säkularisieren, weltlich zu werden, griechisch zu denken. Ein Aufstand ist da, die Makkabäer wehren sich dagegen. Das alles geschieht in diesen 400 Jahren dazwischen. Und unter den Makkabäern wird der Tempel wieder geweiht, zurück seiner Urbestimmung übergeben. Und um dieses Ereignis herum entstand dann dieses Chanukka-Fest. Heute Abend wird die erste Kerze angezündet von Chanukka. Dieses Fest liegt heute in diesem Jahr viel früher als sonst in anderen Jahren. Juden feiern dieses Überleben ihres Volkes sozusagen ab heute Abend für 8 Tage. Gott hat sein Volk Israel nicht vergessen. Im Jahre 63 kamen dann die Römer. Und jetzt wird es sehr interessant. Unter den Juden entstanden viele unterschiedliche Gruppen, auch Freiheitskämpfer. Es waren die Zeloten. Daneben gab es auch noch andere Gruppen wie die Pharisäer, die Sadduzäer, die Zeloten und die Essener, verschiedenste Gruppen, die auch nicht immer in Frieden, nicht in Frieden beieinander wohnten, sagen wir mal so, sondern auch gegeneinander gingen. Viel Spaltungen war da, viel Streit, viel Unversöhnlichkeit bis Hass. Manche der Rabbiner, der alten Rabbiner des Volkes Israel sagen, dass die Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus ein Grund oder das Ergebnis dieses Streites war. Diese Unversöhnlichkeit innerhalb des jüdischen Volkes. Also man muss sich vorstellen, Gott hat gesprochen in Sacharja und jetzt hallt dieses Wort, was wir gelesen hatten, Sacharja, wie ein immer wiederkehrendes Echo hinein, auch in die Situation um das Jahr Null herum. Wir lesen es nochmal in der Guten Nachricht Übersetzung. Freue dich, du Zions Stadt. Also Sacharja spricht hinein in diese Situation um das Jahr Null herum. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite, demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselhengst. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und in ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Seht ihr, der Advent gehört Israel. Diese Erwartung, Advent, ist ganz, ganz jüdisch, geschichtlich gesehen, auch theologisch gesehen. Und diese ganze Geschichte, die wir als Christen mit Advent und Weihnachten verbinden, ist im Ursprung so ganz jüdisch eigentlich. Eben diese Messias-Erwartung, die Erwartung auf eine Lösung des Konfliktes, auf eine Erlösung. Und diese Erwartung ist bis heute im Judentum sehr präsent, in unterschiedlichen Ausprägungen. damals, wenn wir nochmal zurückspringen, um das Jahr Null herum. Damals in Israel gab es unter den frommen Juden auch Bibelleser, die sich mit der ganzen Bibel beschäftigt haben und speziell auch mit den Propheten. Die Essener haben sich auch sehr stark damit beschäftigt. Wie wir wissen, sie haben viele Rollen aufbewahrt von den großen Propheten der Bibel. Aber auch diese, ich nenne sie mal messianischen Juden um Jesus herum, diese Großfamilie von Jesus, zu denen auch Elisabeth und Zacharias gehörten, dann Johannes, der Täufer, wurde geboren. Diese Verwandtschaft war auch messianisch geprägt. Sie liebten die Propheten und sie kannten die Propheten. In Klammern gesagt, viele Juden heute, auch die Frommen, studieren nicht die Propheten. Sie werden mal gelesen in der Synagoge als Zusatzlesung. Studiert wird der Talmud oder die Tora, die 5 Bücher Mose. Aber die Propheten? Würden sie die Propheten wirklich studieren, so wie damals die messianischen Juden? Viele würden zur Erkenntnis des Messias kommen, der in Jesus gekommen ist. Auch ohne Neues Testament, sage ich Ihnen. Weil der Heilige Geist wirkt und wird ihnen die Augen öffnen. Damals war auch Hanna und Simeon, die wussten auch, da kommt jemand. Die haben auch gewartet. Auch so eine Art messianische Juden. Und sie waren in der Erwartung, dass der Messias für Israel kommen werde. Und sie haben ihn sogar erkannt in diesem kleinen Baby. Jeschua, wie er hieß, dieses Kind von Maria und Josef, der Vater, der es erzog. Für sie war Jeschua, Jesus, willkommen. Damit komme ich zu einem Punkt meiner Beobachtungen hier in Sacharja 9. Euer König kommt. Seht, so heißt es, euer König kommt zu euch. Einer der wichtigsten Ausleger im Judentum, Rashi wird er genannt, er sagt zu diesen Versen aus Sacharja 9, diese Verse können nicht anders gedeutet werden als auf einen König Messias hin. Aber zur Zeit des Israels damals gab es so einen nicht, während der zweite Tempel stand, sagt er. Aber es ist eine ganz messianische, zentrale Prophetie hier, die mit zusammensteht mit dem, was wir auch schon aus Hebräer gehört haben. Und dieser König, der kommt, er bringt Gerechtigkeit mit. Gott steht ihm zur Seite und er ist demütig vor seinem Gott. Ich möchte ein wenig hier eingehen auf dieses Gerechtsein. Was bedeutet das? Er ist gerecht. Gerecht. Zunächst bedeutet dieses Gerechtsein, dass dieser Messias, der seinem Vater gegenüber, seinem Gott gegenüber ganz, ganz loyal ist. Also dieses Wort Tzadik beschreibt eine Abhängigkeit eines Regierenden von einem Höherregierenden. Also jetzt mal genannt, dieser Messias verhält sich zu dem, der ihn gesandt hat, in absoluter, loyaler Weise. Das heißt, er ohne Fehl, ohne Sünde, ohne Trennung, in demütigem Gehorsam verrichtet er seinen Dienst. Das ist die Gerechtigkeit. Also man kann sagen, dieser Messias tut nur und ganz und gerne in völliger Liebe und Einheit den Willen seines Gottes. Jesus sagt genau das von sich. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht mir selbst, so doch meinen Werken, damit ihr immer gewisser zu der Erkenntnis erlangt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Jesus, der so ganz eng mit seinem Vater verbunden ist, der betet, der zu ihm steht, der fleht, der alles, was er tut, abstimmt mit seinem Vater. Wir sehen das in den Evangelien, wie eng er mit seinem Vater in dieser Verbindung steht und diesen Willen tun will. Sie sind eins im Denken, Reden und Handeln. Jesus, das Wort Gottes, wurde Mensch und steht in dieser Einheit, in dieser ganz, ganz engen Verbindung mit dem Vater. Das ist die Bedeutung von Gerechtsein. Der Vater schützt ihn, steht ihm ganz, ganz fest zur Seite. Und im Hebräer Kapitel 4 heißt es dann, wir haben ja in Jesus nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen solchen, der in allen Stücken auf gleiche Weise wie wir alle hier versucht worden ist, nur ohne Sünde. Er, der Messias, Jesus ist die Gerechtigkeit für uns in Person. Und so können wir auch beten. Wir können auch beten, was uns angeht. Wenn er diese Gerechtigkeit für uns ist vor Gott, dann können wir uns auch an ihn wenden, so wie David es tut in seinem Psalm 51. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach deinem großen Erbarmen, tilge meine Vergehen, wasche völlig mir ab meine Schuld und mache mich rein von meiner Missetat. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen, auf dass du Recht behältst mit deinen Urteilssprüchen und rein dastehst mit deinem Richten. Verhülle dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und stelle einen neuen, festen Geist in meinem Innern her. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Wir dürfen uns so an unseren Herrn Jesus wenden, in dieser Gewissheit, dass er auch unser Leben in Ordnung bringt. Er ist der Gerechte. Gerechtigkeit, noch ein anderer Aspekt, bedeutet aber auch, so gerecht zu sein wie Abraham. Abraham war gerecht, er war kein Messias. Abraham war ein Mensch wie du und ich, sage ich jetzt mal. Vertrauen aber hatte er ganz, ganz fest auf Gott. Er ging Schritt für Schritt mit seinem Gott. Und dass er Gott Glauben und vertraute und Glauben schenkte, das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Also dieses Vertrauen, was David hat, indem er sich Gott an die Brust wirft und sagt, vergib du mir, ich habe keinen anderen Ausweg, als dass du diese Sünde bedeckst. Ich müsste eigentlich sterben, so wie David sich zu Gott hin wirft und so wie Abraham Schritt für Schritt mit Gott geht, so dürfen wir auch gerecht sein und mit Gott die nächsten Schritte gehen. Auch in unserer Lage, in der wir heute stehen. Und dann, interessanterweise, ja, kann man das sehen, so ein bisschen, das ist ein sehr dunkles Bild. Jetzt kommt der Esel mit ins Spiel, nicht wahr? Hier in unserem Text taucht der Esel auf. Dieser Esel, der ja eigentlich in keiner Krippenszene fehlen darf, stimmt's? Steht er, weiß nicht, ob sie eine Krippe aufbauen, Dann Richtung Weihnachten. Und gerade Kinder mögen diesen Esel. Auch Erwachsene mögen ihn. Der Esel als ein Zeichen des Messias. Er taucht hier auf in dem Text. Er reitet auf einem Esel. Und dann wird sogar noch deutlich gemacht, auf einem Eselshengst, auf einem männlichen Kind des Esels, sage ich jetzt mal. Der Esel als Zeichen des Messias, als Hinweis auf den Erlöser. Und wir können das sehen in einem der nächsten Texte. Und zwar in dem Segen, den Jakob gibt seinem Sohn Juda. Als Jakob Juda segnet in 1. Mose 49, 8 bis 11, ich lese ab Vers 10, da sagt Jakob prophetisch über Juda, diesen Stamm Israels: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Ein messianischer Adventstext im 1. Buch Mose. Vers 11, er wird seinen Esel, dieser Messias, wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Das bedeutet, es wird so reich sein, das Land, überall gibt es Weinstöcke und da kann ich den Esel gerade mal so anbinden, damit er nicht wegläuft. Überall diese Fülle an Segen, er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Also hier wird deutlich und hier sehen wir diese Verbindung, dass auch der Esel durchaus ein Bild ist, ein Zeichen auf den Messias hin sein kann. Ich komme zu einer zweiten Beobachtung. Die erste Beobachtung war: Seht, euer König kommt, er ist gerecht. Zweitens, er beendet Streit und Krieg. Vielleicht kennen Sie diese Skulptur, ein Geschenk der Sowjetunion, an die UNO im Jahr 1959. Also 1959, so 10 Jahre, knapp ein bisschen mehr als 10 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Die Sowjetunion schenkt diese Skulptur der UNO. Und seitdem steht diese Skulptur im Garten des UNO-Hauptquartiers in New York City. Diese Skulptur versinnbildlicht die Prophetie von Micha 4. Wir haben dieses Symbol auch gehabt in der Friedensbewegung der DDR. Diesen Mann mit Micha 4, das war das Zeichen der Friedensbewegung. Der Mann, der Schwerter zu Pflugscharen umschmiedet. Micha 4, da heißt es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Also die Nationen kommen. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Also nicht von der UNO, vom Zionsberg. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Vom Zionsberg in Jerusalem wird Weisung ausgehen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. So heißt es in Micha 4. Er schafft, in unserem Text heißt das, er schafft, auf dem nächsten Bild, das können wir nochmal lesen, er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und in ganz Israel. Ich habe erst gedacht, ah, der macht ja Frieden in der Welt, aber der muss auch Panzer in Israel vernichten. Also Israel scheint auch hier eine militärische Macht zu sein, wenn dieser Messias kommt. Wir wissen ja, Jesus hat es nicht getan zur Zeit Jesu, right? Also ich meine, zur Zeit der Römer. Sondern diese Verse weisen weiter in eine Zukunft von uns gesehen. Also gibt es in Jerusalem selber und in ganz Israel Kriegsbogen und eine große Kriegsmaschinerie. Er stiftet Frieden unter den Völkern, darauf kommen wir gleich noch. Also jemand sagte mal, Sacharja 9, Vers 10 verheißt die Ankunft eines gewaltfreien Messias, der Gottes Abrüstungsgebot zuerst in Israel und dann weltweit durchsetzen und den Krieg überhaupt abschaffen wird. So, das gibt so ein bisschen den Sinn, das Narrativ, die Erzählung der Friedensbewegung wieder. Gewaltfreier Messias. Wir lesen in Jeremia, Vers 3, Kapitel 23, etwas Ähnliches. Wisset wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da will ich dem David einen rechten Spross erwecken und der wird als König herrschen und mit Weisheit handeln und Recht und Gerechtigkeit im Lande walten lassen. Und jetzt kommt es, in seinen Tagen wird Juda gerettet und in Israel in Sicherheit wohnen und der Name, den man ihm beilegt, wird lauten, der Herr unsere Gerechtigkeit. Dieser Messias wird Krieg abschaffen. Und das weist uns hinaus auf Jesaja 11, was wir auch gehört haben, auf dieses Friedensreich. Und er wird Friede stiften, wie unser Text sagt, unter den Völkern. Zunächst Friede im Kleinen. Da, wo wir ihn am tiefsten spüren, den Frieden. Da, wo er ganz nachhaltig wirkt. Friede im Kleinen, da, wo die Seele aufleben kann. Und da, wo die Freude über den Frieden in einer erneuten Hingabe sich ergießt. Das kann der Messias schaffen. Euer König kommt, der Messias beendet Streit und Krieg und drittens, er erschafft Frieden. Das ist meine dritte Beobachtung in Sacharja 9. Der Messias erschafft Frieden. Er verhandelt keinen Frieden. Er erkauft den Frieden nicht. Er schafft Frieden. Er macht ihn einfach. Er schafft ihn, so könnte man sagen. Er stiftet Frieden, so wie die Gute Nachricht Bibel sagt. Er stiftet Frieden. Andere übersetzen, er gebietet Frieden. Er verkündigt Frieden. Und die Elberfelder von 1905, im Anschluss auch an oder in Übereinstimmung mit vielen englischen Übersetzungen, die sagt einfach ganz einfach, er wird Frieden reden zu den Nationen. Und das steht da auch im Hebräischen, das ganz einfache Wort für sprechen. Er spricht Frieden. Das ist natürlich etwas anderes. Das hat eine andere Qualität. Wie kann man eigentlich durch Sprechen, durch normales Sprechen Frieden schaffen? Aber wir wissen, wenn Gott spricht, dann ist da Dynamik dahinter. Wenn Gott spricht, dann geschieht auch etwas. Er benötigt für seinen Frieden keine parlamentarischen Vorgänge, auch keine dekrethaften Verlautbarungen, sondern er spricht nur ein Wort und dann geschieht's. So macht Gott Frieden und so erschafft er diesen Frieden von einem Ende bis zum anderen der Erde. Hier heißt es von einem Meer zum anderen. Dieser weltweite Friede geschieht nicht durch einen Prozess, sondern durch eine Neuerschaffung. Auch wenn die UNO sich interessanterweise auch durch diese Skulptur gewisse religiöse Kompetenzen zuschreibt. Ich weiß nicht, was die Sowjets sich wirklich gedacht haben. Damals über Micha 4, auch über diese Skulptur, auch wenn die UNO keine religiöse Vereinigung, Institution ist. Also wenn sie quasi Schwerter zu Pflugscharen machen möchte weltweit, wobei man ja wirklich sagen muss, diese Bemühungen der Staatengemeinschaft um Frieden hat schon sehr, sehr häufig zu guten Ergebnissen geführt. Auch die Abstimmung, wenn wir daran denken, was da die damalige Zwei-Staaten-Lösung anging, 1948 die Abstimmung in der UN war pro Israel. Die meisten Staaten haben dem zugestimmt. Auch andere auch andere Konflikte wurden schon in der UNO gelöst. Mehr oder weniger haben sie auch gehalten, das, was menschlich eben möglich war, auch wenn wir das nicht unterschätzen dürfen, dieser weltweite Friede, von dem unser Text und auch andere sprechen, andere Texte, der wird nicht durch Diplomatie und Anstrengungen zu erreichen sein. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Streit, der damals war und der heute ist. Wenn die Not am schlimmsten ist, dann kommt der Messias. Aber gut ist, wenn wir auf den warten, der da kommt mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn, so wie Daniel ihn sieht. Der kommt mit den Wolken des Himmels, unser Messias, der diesen weltweiten Frieden schaffen wird. Und die Apostelgeschichte 1 stimmt ganz mit dem überein. Die Botschafter vom Himmel sagen genau das: Was seht ihr zum Himmel? Dieser Herr wird wiederkommen, genau so wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, mit den Wolken des Himmels. Warten wir auf diesen Messias und nicht auf irgendwelche politischen Konflikte, auf diese Wunderpille, die endlich die Erlösung bringt für diese Welt. Das Evangelium, und damit komme ich zum Schluss, ist auch schon jetzt, hat schon jetzt diese Frieden, dieses Friedenspotenzial. Und Friede ist jetzt schon möglich, auch jetzt gleich nach dem Gottesdienst möglich. Denn Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch Juden, die ihr nah wart, und euch, die ihr fern wart. Beiden, Heiden und Juden, hat er im Evangelium Frieden verkündigt. Und das gilt bis heute. Und ja, in Apostelgeschichte steht, ja, Gott hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus, den Messias, welcher ist Herr über alles. Und wenn wir durch den Glauben gerecht geworden sind, dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann kann auch Weihnachten werden. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn. Haltet Frieden. Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du der Friedefürst bist. Ja, der Prince of Peace, der wirklich weiß, was Frieden ist. Und du hast uns auch einen Weg beschrieben, wie es zu diesem Frieden kommt in uns, in der Gemeinde und auch später noch in der Welt. Herr, gib, dass wir auf deine Stimme hören, deine Sicht erkennen und deinen Plan, den du hast, für diese Welt, aber auch für uns persönlich. Geh mit uns in diese Woche, Herr, mit diesem Frieden, und lass uns Friedensbringer sein, da wo Streit, da wo Zwietracht, da wo Uneinigkeit ist. Wir danken dir, Die Kraft deines Geistes kann es uns möglich machen. Und so geben wir dir die Ehre, Herr. Amen.